ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU organisiert ihre Flüchtlingspolitik neu. Seit heute ist das gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, in Kraft. Das Hauptziel dabei, weniger irreguläre Migration. Bundesinnenminister Dobrindt spricht von einem Meilenstein. Vertreter von Hilfsorganisationen und Kirchen warnen hingegen davor, die Rechte Schutzsuchender zu beschneiden. Konkret sind Asylverfahren direkt an den EU-Außengrenzen vorgesehen. Dadurch sollen Abschiebungen schneller erfolgen. Die sogenannten Dublin-Regeln bleiben bestehen. Das heißt, zuständig ist jeweils das EU-Land, in das Asylsuchende zuerst einreisen.
So soll es in Zukunft an Europas Außengrenzen aussehen. In Limnos auf Zypern ist das Musterzentrum für Flüchtlinge schon fast fertig. Neu, schon hier wird entschieden, wer gute Aussichten auf Asyl in der EU hat und wer nicht. Bewerber aus Ländern mit Anerkennungsquoten von über 20%, wie etwa Afghanistan und Iran, bekommen größere Freiheiten. Die Leute in diesem Teil werden sich frei rein und raus bewegen können. Sie haben alle Rechte von Asylbewerbern, so wie das eben in der EU geregelt ist. Und drüben im geschlossenen Zentrum werden die Flüchtlinge sein, die kein Recht darauf haben, hier zu bleiben. Die martialischen Bilder der geschlossenen Zentren sollen besonders auf Flüchtlinge, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, eine abschreckende Wirkung haben. Abschreckung sei einer der Grundgedanken des ganzen Pakets, sagt der zuständige Kommissar.
Wir retten eigentlich Leben, weil wir Menschen auch davon abhalten, sich auf diesen gefährlichen, oft mit dem Tod endenden Weg übers Mittelmeer, über den Atlantik zu machen. Und wir haben viele rote Linien auch dabei. Natürlich müssen Menschenrechte eingehalten werden.
Die Zahl der Asylbewerber in der EU hat in den letzten 3 Jahren kontinuierlich abgenommen. Hilfsorganisationen wie die Caritas führen das auf den Wegfall von Fluchtursachen, etwa den Sturz des Regimes in Syrien, zurück. Das wolle die EU aber gar nicht zur Kenntnis nehmen. Ich befürchte, dass diese neuen Asylregeln das Resultat einer angeblichen Krise sind. Und in Krisen kann man offensichtlich humanitäre Grundsätze missachten. Aber wir sollten Flucht immer in einem größeren Kontext sehen.
Das gemeinsame Asylsystem der EU ist ein gewaltiges Vorhaben. Die Kritik daran von Seiten von Kirchen und Hilfsorganisationen ist massiv. In einem allerdings sind sich Befürworter und Gegner einig. Ernsthaft beurteilen lassen sich Erfolg oder Misserfolg des großen Projekts frühestens in einem, wahrscheinlich erst in 2 Jahren.
Die neuen Asylregeln werden aber nicht nur am Mittelmeer umgesetzt, sondern auch in Deutschland, und zwar an den großen Flughäfen. Sie gelten als EU-Außengrenze, weil dort Menschen aus aller Welt landen. Am Hauptstadtflughafen BER hat heute ein Zentrum für beschleunigte Asylverfahren den Betrieb aufgenommen. 40 Plätze für Geflüchtete gibt es dort. Bundesweit muss Deutschland 374 Plätze bereithalten.
EU-Außengrenzen gibt es in Deutschland kaum. Eine ist am Berliner Flughafen. Auch hier sollen nun Schnellverfahren durchgeführt werden, vor allem für Menschen mit schlechten Aussichten auf Asyl. Das werden voraussichtlich etwas mehr als 10 Personen pro Monat sein.
12 Wochen ist die Zielmarke, innerhalb dem die Verfahren hier durchgeführt werden sollen. Und dann, wenn es keine Möglichkeit auf Schutz gibt, also kein positives Asylverfahren durchlaufen wird, dann muss in dem Moment auch die Rückführung stattfinden. Das wäre ein wahnsinnig schnelles Verfahren.
Neu ist außerdem ein formalisierter Prozess vor dem Asylverfahren. Beginnend mit Sicherheits- und Identitätskontrolle, Gesundheitscheck und Prüfung eines besonderen Schutzbedarfs, etwa für Schwangere und Kinder. Fingerabdrücke und Fotos werden in einer europäischen Datenbank gespeichert. Das muss nicht nur bei Verfahren an der Grenze geleistet werden, sondern auch in Aufnahmezentren überall im Land.
Das Neue ist, dass der Prozess stringenter stattfindet, von der Erstaufnahme bis hin zu den Screening, dass dann die entsprechende Begutachtung, was die Vulnerabilität und die Gesundheit anbelangt, intensiver stattfinden wird. Wir geben da auch mehr Personal und mehr Zeit rein.
Wie hier in Sachsen-Anhalt können die Bundesländer nun außerdem sogenannte Sekundärmigrationszentren einrichten, mit strengen Ausgangsbeschränkungen. Gedacht für Asylbewerber, für die eigentlich ein anderer EU-Staat zuständig ist und in den sie abgeschoben werden sollen.
Im Bundestag ging es heute um die erste große Sozialreform der Regierung, um die der gesetzlichen Krankenversicherung. Gesundheitsministerin Wagen will Milliarden einsparen, damit die Beiträge nicht weiter steigen. Geplant ist zum Beispiel eine Ausgabenbremse für Praxen, Kliniken und Pharmahersteller. Auf Versicherte kämen damit höhere Zuzahlungen für Medikamente zu. Außerdem sind Einschnitte bei der Mitversicherung von Ehe- und Lebenspartnern geplant und die Beitragsbemessungsgrenze soll steigen. Das heißt, Gutverdiener würden mehr in die Kassen einzahlen.
Unterstützung vom Regierungschef. Der Kanzler stärkt seiner Gesundheitsministerin demonstrativ den Rücken. Sie muss heute eines der umstrittensten Gesetze der Regierung im Parlament verteidigen.
Ja, unser Gesetz verlangt allen etwas ab, von niemandem aber Unzumutbares. Die Regelungen sind sozialverträglich, Härtefallregelungen und Belastungsgrenzen bleiben bestehen.
Es fehlt Geld, und zwar deutlich mehr als bislang angenommen. Neuen Zahlen zufolge müssten noch mal 4 Milliarden Euro mehr eingespart werden. Von der Opposition kommt harsche Kritik.
Sie muten Patienten, Personal, Arbeitnehmern und Arbeitgebern existenzielle Einschnitte zu und liefern nicht einmal das, womit sie diese teilweise verheerenden Einschnitte begründen.
Die AfD sieht vor allem die Krankenhausfinanzierung kritisch. Sie befürchtet, dass Länder und Kommunen einen größeren Teil der Kosten tragen müssen.
Der Bund stiehlt sich aus der Verantwortung zu Lasten der Kommunen. So löst man keine Probleme, sondern schafft nur neue.
Auch mehrere Ministerpräsidenten äußern heute erhebliche Bedenken. Das Sparpaket sieht unter anderem vor, dass die Einnahmen der Kliniken künftig langsamer steigen als bisher.
So wie das jetzt ist, ist es noch nicht akzeptabel. Das würde unsere Krankenhäuser flächendeckend in die finanzielle Schieflage bringen.
Der Bundesrat muss dem Gesetz zwar nicht zustimmen, die Länder können es aber erheblich verzögern und den Druck auf die Ministerin erhöhen. Sie will das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschieden.
Über einen stärkeren Schutz vor sexueller Gewalt haben die Justizministerinnen und Minister von Bund und Ländern beraten. Unter anderem fordern sie, die Verjährungsfrist für Vergewaltigungen deutlich zu verlängern. Statt 5 sollen demnach künftig 20 Jahre gelten. Keine Einigung gab es bei der Frage, ob der Grundsatz nur Ja heißt Ja im Gesetz verankert werden soll.
Sie hofft auf mehr Gerechtigkeit für betroffene Frauen. Claudia Wuttke soll dutzende Male vergewaltigt worden sein. Sie war bei den Taten möglicherweise betäubt. Doch vor Gericht landen bisher nur 2 Fälle. Alle anderen Taten liegen länger als 5 Jahre zurück, sind verjährt.
Ich wünsche mir im Grunde, dass eine wirklich sichtbar, erkennbar wehrlose, willenlose, zu keiner Willensäußerung fähige Frau schlicht und ergreifend mal als schutzlos anerkannt wird und wir es hier mit einer Vergewaltigung zu tun haben, die nach 20 Jahren verjährt. Punkt.
Und das fordern auch die Justizministerin und Minister der Länderpartei übergreifend. Die allgemeine Verjährungsfrist für schwere sexuelle Übergriffe soll wieder auf 20 Jahre heraufgesetzt werden. Unstrafbar werden soll auch das Nichtanzeigen geplanter Taten, von denen man zum Beispiel in Online-Chatgruppen erfährt. Nicht geeinigt haben sich die Minister bei der Nur-Ja-heißt-Ja-Regel, also Sex mit ausdrücklicher Zustimmung aller Beteiligten. Es bleibt beim Nein-heißt-Nein.
Ich kann nicht verhehlen, dass es eine gewisse Enttäuschung gibt. Gar nicht für mich persönlich, weil es mein Antrag war, weil es das Anliegen der Frauen in diesem Land ist. Und zum Glück auch nicht nur der Frauen, viele Frauen und Männer waren in der jüngeren Vergangenheit auf der Straße.
Bayerns Justizminister Eisenreich ist zwar offen für Änderungen, sieht aber in der bisherigen Regelung keine Lücke.
Wir haben aus der Praxis die Rückmeldungen, dass keine relevanten Schutzlücken bestehen. Das Hauptthema sind immer Beweisprobleme, die ändern sich durch eine Änderung der Rechtslage auch nicht.
Damit Betroffene wie Claudia Wuttke zukünftig besser geschützt sind, sollen die Beschlüsse nun zügig umgesetzt werden.
Und wir kommen ins Ausland. Im Irankrieg haben Washington und Teheran offenbar Fortschritte bei ihren Friedensverhandlungen erzielt. Nach Angaben des pakistanischen Premierministers Sharif im Online-Dienst X einigten sich beide Länder auf die finale Fassung einer Vereinbarung. Die Gespräche finden unter Vermittlung Pakistans statt. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, man habe bei einem großen Teil der Fragen eine Einigung erzielt. Und fragen wir nach dazu in Washington bei Gudrun Engel. Ist das denn nun also die Einigung, die schon so oft angekündigt wurde?
Nein, ich fürchte, das ist sie wieder einmal nicht. Aber wenn man es positiv und optimistisch betrachten will, dann könnte man sagen, es ist wenigstens Bewegung drin. Aus iranischen Medien gibt es ein Papier durchgestochen. Darin gibt es drei Punkte. Zum einen ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen, auch im Libanon. Zum anderen ein Abzug der US-Truppen aus der Region. Und zum dritten die Öffnung der Straße von Hormuz. Und das ist eben auch das, was der Verhandlungsführer aus Pakistan, der Premier, auf dem Nachrichtendienst X bestätigt hat. Allerdings, es gibt widersprüchliche Aussagen dazu vom iranischen Außenminister und auch von US-Präsident Trump und Vize Vance. Die sagen alle, das ist ein Fake-Papier. Um diese Punkte verhandeln wir gerade gar nicht. Also ist die Frage, worum geht es eigentlich? Es geht um den Umgang mit dem angereicherten Uran, um Sanktionen und die Straße von Hormuz. Aus dem Weißen Haus hören wir dazu, es gibt gar keinen Friedensdeal, aber eine Absichtserklärung, wie man in den nächsten 60 Tagen verhandeln will. Und man sei sich zu 85% sicher, dass man darunter eine Unterschrift setzen kann in den kommenden Tagen.
Dankeschön für diese ersten Informationen, Gudrun Engel in Washington. Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX hat den bisher größten Börsengang der Geschichte geschafft. Die Aktie startete mit einem Plus von gut 11% bei $150. Der Ausgabepreis hatte $135 betragen. Der Börsengang macht den Unternehmensgründer Elon Musk zum weltweit ersten Billionär. Zum Verständnis, eine Billion sind 1000 Milliarden.
Jetzt ist es offiziell. SpaceX ist ab sofort am Aktienmarkt. Firmenchef Elon Musk feiert den Moment zusammen mit seinen Mitarbeitern in Texas und wird per Video zur Börse in New York geschaltet. Der Weltraumkonzern feiert den größten Börsengang, den es jemals gab und hat große Pläne. Wir wollen in der Lage sein, jeden, der will, zum Mond oder Mars zu schicken oder sogar über das Sonnensystem hinaus. Nicht nur ein paar Astronauten, sondern wirklich euch. Mit dem Börsendebüt sammelt SpaceX $75 Milliarden ein. Bewertet wurde das Unternehmen mit 1,8 Billionen US-Dollar, obwohl es Verluste macht. Im vergangenen Jahr stand ein deutliches Minus von 4,9 Milliarden US-Dollar unterm Strich. Elon Musk ist nun der erste Billionär der Welt. Mit seinem Weltraumunternehmen baut er Raketen, bietet Satelliteninternet und will KI-Rechenzentren ins All bringen. In New York gibt es Proteste zum Börsenstart. Der Vorwurf, Musk gehe unverantwortlich mit seiner Macht um, die immer größer wird.
Wir haben es hier mit einer Macht zu tun, die eigentlich unbeschreiblich ist in der jetzigen Form. Der reichste Mann der Welt kontrolliert unsere digitale Infrastruktur und kann bald darüber bestimmen, was wir im Internet sehen.
Andere können wenig mit der Kritik an Tech-Milliardären anfangen. Diese Milliardäre haben Dienste und Produkte erfunden, die ich täglich nutze. In meinem Umfeld fahren viele mit Teslas rum. Elon Musk hat mehr gegen den Klimawandel getan als jede COP 30, 40, was auch immer. Der erste Aktienkurs von SpaceX war gleich 11% im Plus, zwischenzeitlich sogar mehr als 30. Bisher ein Musterstart an der Börse.
Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft gab es für Mexiko gestern Abend einen Start nach Maß. Gegen Südafrika gewann der Co-Gastgeber im heimischen Aztekenstadion mit 2:0. Und für ein Novum sorgte dabei der Schiedsrichter. Gleich dreimal zückte er im Eröffnungsspiel die rote Karte.
Tausende Menschen feiern in Mexikos Hauptstadt rund um das Eröffnungsspiel. Die bunte Party im Aztekenstadion, unter anderem besungen von Weltstar Shakira. Die Co-Gastgeber eröffnen die WM voller Nationalstolz.
Que viva México y que viva el fútbol!
Fans und Mannschaft verschmelzen zur Einheit. Die Gastgeber in Grün setzen ein frühes Ausrufezeichen. Julian Quiñones erzielt das erste Tor dieser Weltmeisterschaft. Und auf den Rängen steigt das Stimmungsbarometer schnell. Seit Tagen haben uns die Leute hier sehr unterstützt, in den sozialen Medien und auch auf den Straßen. Die Menschen hier sind für uns da und wir zahlen es ihnen zurück. Das hat man heute gespürt. Und auch auf den Straßen Mexico Citys verfallen die Menschen in Ekstase. Südafrika hadert dagegen mit dem brasilianischen Schiedsrichter. Zwei Spieler von Bafana Bafana fliegen vom Platz. Das trübt die Stimmung der Gäste deutlich. Die zweite rote Karte, der Mexikaner blockt meinen Spieler. Das ist passiert. Mexiko krönt dagegen ein gutes Spiel. Raúl Jiménez trifft per Kopf zum 2:0. Sein Stirnband erinnert an einen vor 6 Jahren erlittenen Schädelbruch. Dass auch Montes in der Nachspielzeit vom Platz fliegt, bremst die Stimmung nicht. Die Gastgeber gewinnen verdient und feiern einen erfolgreichen WM-Start.
Einer der einflussreichsten Vertreter zeitgenössischer Kunst ist tot, der britische Maler und Grafiker David Hockney. Er galt als Meister der Landschaftsmalerei, schuf Porträts und nutzte auch Fotografie für seine Kunst. Hockney war ein früher Vertreter der Pop-Art. Als ikonisch gelten dabei seine Poolbilder aus den 1960er und 70er Jahren. Hockney wurde 88 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 13. Juni.
Hoher Luftdruck und Warmluft lassen im Süden und Südwesten Temperatur und Sonnenstunden steigen. Sonst sorgen Tiefdruckeinfluss und kühle Meeresluft noch für wechselhaftes und windiges Wetter. Heute Nacht gibt's noch viele Wolken und es regnet gebietsweise. Im Südwesten meist trocken und dort sowie im Süden wird es morgen nach teilweise wolkigem Beginn immer sonniger. Im übrigen Land gibt's neben Sonnenschein dichte Wolken, die regionale Schauer im Nordosten auch einzelne Gewitter bringen. An Rhein und Main heute Nacht 16 oder 15, im südöstlichen Bergland um 10 Grad. Auf den Nordseeinseln morgen um 15, am Oberrhein dagegen nahe 30 Grad. Sonntag erwartet uns noch ähnliches Wetter, aber in der neuen Woche wird es dann auch im Norden und Osten freundlicher.
In den Tagesthemen gegen 21.50 Uhr in der Halbzeitpause des WM-Spiels Kanada gegen Bosnien und Herzegowina geht es bei Jesse Wellmer um die Frage, ob der Lehrermangel in Brandenburg schon bald den Unterricht gefährdet. Und außerdem ziehen wir Bilanz nach dem ersten Börsentag für SpaceX. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.